Einen schönen guten Morgen allen zusammen. Gerd Koslowski und ich begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressetelefonkonferenz. Gleich werden Ihnen unser Vorstandsvorsitzender Olaf Koch und unser Finanzvorstand Christian Beyer die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 18/19 erläutern. Und im Anschluss haben Sie wie gewohnt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da es heute wahrscheinlich die eine oder andere Frage mehr geben wird, übergebe ich direkt an Olaf Koch. Bitte schön.
Ja, danke, Frau Ludewig, und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Lassen Sie mich beginnen mit der Darstellung, die wir auch schon zu Beginn des Geschäftsjahres gewählt haben, nämlich nochmal zu verdeutlichen, dass unser Ursprung, unsere Herkunft Großhandel ist und eben halt auch unsere Zukunft und wir in den letzten Jahren dafür hart gearbeitet haben, um die Erfolgsvoraussetzungen immer weiter zu verbessern und das Jahr 18/19 dazu nutzen, die jetzt eingeleitete Transformation auch weiter zu beschleunigen. Und das, was wir gesehen haben in den ersten 6 Monaten, gibt uns sehr viel Zuversicht, dass der Kurs nicht nur richtig ist, sondern dass die Fortschritte sich beschleunigen. Und das ist auch vielleicht ein guter Moment, um da auf die wesentlichen Ereignisse im zweiten Quartal 2018/19 zu schauen. Fängt damit an, dass der Umsatz trotz der Tatsache, dass das für uns so wichtige Ostergeschäft jetzt eben erst im dritten Quartal ist, nämlich im Monat April, dass wir dennoch eine flächenbereinigte Umsatzsteigerung von 1,2% erreichen konnten. Wir haben bei der Unterstützung von unabhängigen Gastronomen und kleinen Händlern weiter ein gutes Momentum und sehen, dass diese Fokussierung auf diese beiden Zielgruppen sich weiter auszahlt und wir dort noch sehr starke Perspektiven haben, auch für die kommenden Jahre. Wir haben im Belieferungsgeschäft einen anhaltenden Wachstumsfortschritt gesehen. Wir sind jetzt bei 20% des Umsatzes im Großhandelsgeschäft, das über die Belieferung läuft. Ein ganz großer Teil davon mittlerweile auch eben digital. Im Ergebnis haben wir uns auf dem erwarteten Niveau bewegt. Und wenn man unterm Strich schaut, ist sogar das Ergebnis pro Aktie gestiegen. Alles in allem eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die uns eben sehr ermutigen und uns große Zuversicht geben für die nahe Zukunft und vor allen Dingen aber auch für die mittlere Perspektive. Und wir haben in diesem zweiten Quartal natürlich sehr intensiv daran gearbeitet, den Verkaufsprozess des Realgeschäfts voranzubringen. Und auch da können wir heute etwas mehr dazu berichten. Und da will ich gleich dann auch in ein, zwei Details einsteigen, um Ihnen zu erläutern, wo wir gerade stehen. Wir hatten in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, dass wir Real modernisieren wollen und die Erfolgsvoraussetzungen deutlich stärken mussten auch. Das ist gelungen über das Food Lover Konzept, die Markthalle, die Anpassung im Tarif, bei der wir letztes Jahr einen Durchbruch erreichen konnten und natürlich auch das starke Online-Wachstum. Alles Rahmenbedingungen, die uns überhaupt erst in die Lage versetzt haben, den Verkaufsprozess zu starten. Der Prozess kommt jetzt in eine ganz entscheidende Phase. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten die vorhandenen Angebote nach wesentlichen Kriterien ausgewertet. Und zu den Kriterien gehört natürlich auf der einen Seite das Konzept, mit dem hier an die Sache herangegangen wird. Dazu gehört natürlich der Wert, den wir aufrufen, und zwar den Wert, der am Ende unterm Strich bleibt und nicht artifizielle Zahlen, die man gerne auch mal größer macht, als sie dann am Ende tatsächlich unterm Strich sind. Und natürlich spielt das kartellrechtliche Thema eine große Rolle. Wir haben von Anfang an allen Parteien immer gesagt, dieses Thema aufgrund der hohen Konsolidierung, der fortgeschrittenen Konsolidierung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist für uns eine ganz klare rote Linie. Wir müssen hier einen Weg finden, wie wir dieses Thema vernünftig und konstruktiv so lösen können, dass wir eben nicht in kartellrechtliche Schwierigkeiten kommen. Das hat dazu geführt, dass wir das von Redos angeführte Konsortium präferieren und gestern eine Exklusivitätsvereinbarung unterzeichnet haben. Eine Exklusivitätsvereinbarung, die zur Grundlage hat, dass das von Redos geführte Konsortium die gesamte Geschäftseinheit erwirbt, also Holco, das ist dann also das Immobiliengeschäft und das operative Geschäft, mit einem unterstellten Unternehmenswert unter den aktuellen Parametern. Aber ich möchte nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, hier haben wir noch keine Verkaufsvereinbarung unterschrieben, sondern wir haben eine Exklusivitätsvereinbarung unterschrieben für die kommenden 12 Wochen. Darin sind natürlich ganz wesentliche Parameter einer möglichen Verkaufsvereinbarung dann schon enthalten. Und die führen eben zu der Einschätzung von einem Unternehmenswert von 1 Milliarde. Und bei Closing der Transaktion, also wenn dann alle Genehmigungen erteilt wurden, wenn alle Voraussetzungen geschaffen wurden, gehen wir unter den aktuellen Maßgaben von einem Kapitalzufluss, von einem Cashflow von ungefähr 500 Millionen Euro aus. Wir haben auf der anderen Seite jetzt Buchwerte korrigieren müssen im nicht fortgeführten Bereich unserer Bilanz. Die sind alle nicht cash-relevant. Das sind also praktisch Bewertungssachverhalte, die aus der Vergangenheit rühren und im Grunde genommen für uns jetzt dann die Basis schaffen, dass wir bei einer Verkaufsvereinbarung eben entsprechend vorgesorgt haben. Es war der Wunsch unseres Gesprächspartners, unseres Verhandlungspartners, dass wir in dem operativen Geschäft für eine Weile noch engagiert bleiben, auch um bei der Weiterentwicklung mitzuwirken. Und dafür stehen wir zur Verfügung mit 24,9%. Soll heißen, wir haben keine Sperrminorität, wir haben keinerlei Kontrolle. Das heißt auch, dass diese Beteiligung als Finanzbeteiligung bei uns berichtet wird und eben nicht mehr als Kerngeschäft. Und wir haben auch ganz klar gesagt, das kann nicht ohne eine klare Terminierung erfolgen. Soll heißen, wir haben eine Put-Option nach 3 Jahren, ist dann auch dieses Kapitel dann endgültig für uns abgeschlossen. Und wir haben den damit verbundenen wirtschaftlichen Effekt auch ganz klar limitiert. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Cap auf die für uns relevante Finanzierungsposition, sollte es dazu kommen, dass man noch etwas nachfinanzieren muss. Die Investition in OPCO und PROPCO heißt auch, dass es ein Konzept gibt von Real, das den Bieter angesprochen hat und damit auch eine Kontinuität der Marke Real gesehen werden kann. Heißt das, dass das ohne Veränderung passieren wird? Das heißt es mitnichten. Das wäre im Übrigen auch unter weiterer Eigentümerschaft der Metro so gewesen, dass es natürlich durchaus signifikante Anpassungen geben muss im Geschäftsmodell, im Online-Geschäft, aber auch in dem Netz der Filialen. Dazu muss man ehrlich sein, werden auch jetzt die Voraussetzungen in den nächsten Wochen geschaffen, indem man das sich ganz genau mit dem Management-Team anschaut. Das Management-Team ist Teil der Transaktion. Das ist auch ganz klar der Wunsch des Konsortiums, dass das Management-Team diese Geschäftseinheit weiterführt. Auch das spricht ganz klar für Kontinuität. Sollte es dann zur Abgabe kommen von Standorten, dann wird, und das ist ja auch in der Pressemitteilung nachzulesen, auch nach Aussage von Herrn Herrmann, wird damit sehr verantwortungsvoll umgegangen. Und wir werden da sicherstellen, dass die Dinge ordnungsgemäß und auch im Interesse der Arbeitnehmer dann passieren. Aber um es deutlich zu sagen, es wird Veränderungen geben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass einfach jetzt ein Weiter so die Zukunft bringt. Denn dafür sind die Kennzahlen heute natürlich auch deutlich. Es muss was passieren in dem Geschäftssystem. Aber die Grundlagen und die Grundvoraussetzungen dafür sind eindeutig gegeben. Damit wäre ich jetzt mit meinen einleitenden Worten, insbesondere zu Real, schon durch. Und ich würde jetzt an den Christian Bayer übergeben, der Ihnen mehr Einblicke gibt in die Finanzkennzahlen.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Lassen Sie uns gerne beginnen mit der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal. Hier sind wir flächenbereinigt mit einem stabilen Wachstum unterwegs von 1,2%. Ähnlich wie im ersten Quartal ist das insbesondere auch durch eine starke Entwicklung in Osteuropa und Asien getrieben. Bereinigt um die Osterverschiebung, das ist ganz wichtig, ist der flächenbereinigte Umsatz auf dem sehr starken Niveau, was wir auch im Q1 gesehen haben. Wichtiger Treiber für das Geschäft ist weiterhin die Belieferung, die um ca. 9% angestiegen ist und im Quartal 2 bereits einen Anteil von 20% am Gesamtumsatz erreichen konnte. Der berichtete Umsatz ist schlussendlich bei plus 0,2% herausgekommen. Das ist insbesondere aufgrund negativer Währungseffekte aus Russland und der Türkei. Das berichtigte Umsatzwachstum allerdings dann in lokaler Währung ist bei 1,6%. Das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen liegt bei 83 Millionen Euro und ist im ersten Halbjahr um ca. 62 Millionen Euro gesunken, währungsbereinigt allerdings nur um 41 Millionen Euro und das entspricht dann ca. 6,9% Reduktion des EBITDA im ersten Halbjahr. Das entspricht absolut unseren Erwartungen, ist auch dann im Hinblick auf unsere Guidance ein wichtiger Wert, insbesondere wenn man sich die Osterverschiebung anschaut, wo wir mit einem relevant stärkeren Q3, aber dann auch einem guten Q4 rechnen. Bezüglich des Immobilientransaktionsseitigen Ergebnisses ist es so, dass wir in diesem Quartal 30 Millionen Euro aus einer Transaktion in Bangalore kristallisieren konnten. Und wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir die Gesamtjahresprognose von 250 bis 300 Millionen Euro Werten aus Immobilientransaktionen und Entwicklungen heben können. Gehen wir nun weiter zur regionalen Performance und lassen Sie mich da gerne mit Deutschland starten. Wir haben hier einen Rückgang von 3,1%, der insbesondere aufgrund der Osterverschiebung zustande kommt. Bereinigt um diese Osterverschiebung sind wir ungefähr flach in der stabilen Entwicklung auf dem Geschäft. Und Sie sehen auch, dass im 7-Monats-Zeitraum Deutschland mit knapp 1% wachsen konnte. Hier ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig herauszuheben, die Region Rheinland, die wir mehrfach schon erwähnt hatten, die wir seit Beginn des Geschäftsjahres 2018-19 hier noch weiter nach vorne schieben, hat ein Umsatzwachstum im Horeca-Geschäft von über 5%, was uns zeigt, dass wir hier insbesondere in unserer Kernkundengruppe mit den richtigen Initiativen auch sehr stark wachsen können. Das EBITDA in Deutschland ist im Vorjahresvergleich etwas gesunken. Das ist aber ganz stark getrieben durch die Osterverschiebung in dem Gesamtkontext. Und mir ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wie wir bezüglich weiterer Konzepte bei Metro Deutschland umgehen. Das Konzept sogenannt Big, Bester im Großhandel, ist ein Konzept, was wir in diesem Quartal nochmal auf weitere 4 Märkte ausgerollt haben. Jetzt sind wir inzwischen bei 10 von 53 unserer großen sogenannten Klassikmärkte, die dieses neue Geschäftsmodell, was insbesondere auf die Horecas ausgerichtet ist, auch zeigt. Und hier ergeben sich auch erste sehr gute Erkenntnisse. Westeuropa ist im flächenbereinigten Umsatz leicht zurückgegangen. Ohne die Osterverschiebung wären wir aber um 1,1% gewachsen. Bezüglich der Entwicklung auf dem EBITDA haben wir hier einen leichten Rückgang. Der ist aber insbesondere durch eine Einmalzahlung aus dem Vorjahr beeinträchtigt. Die Ergebnisse operativ in den einzelnen Landesgesellschaften sind sehr positiv zu betrachten. Wenn wir nun übergehen zu Russland, hier haben wir einen flächenbereinigten Umsatz, der mit minus 4% zurückgeht. Das ist leicht unterhalb des Niveaus im Q1, aber weiterhin mit einer starken Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Und was für uns besonders wichtig ist, ist die Entwicklung im BMPL, dem Buy More, Pay Less Sortiment. Hier ist der flächenbereinigte Umsatz sehr positiv in der Entwicklung und oberhalb von entsprechend 3% und gestiegen. Weitere Preisinvestitionen werden wir speziell im Kernsortiment für Trader nach vorne treiben, um hier auch die Geschwindigkeit der Transformation weiterhin zu erhöhen. Im EBITDA ist in Russland dann mit einem nur Rückgang von 5 Millionen Euro zu verzeichnen hier. Die Marge ist damit nur sehr geringfügig beeinflusst und zum Teil eben auch noch durch Währungseffekte. Wenn man diese bereinigt, haben wir in Russland einen Rückgang von ca. 3 Millionen Euro, auch dieser im Rahmen unserer Erwartungen. Bezüglich der weiteren Entwicklung auch auf der Marge sehen wir bezüglich unserer Kosteneinsparungen und auch der verbesserten Einkaufskonditionen auch hier eine Verbesserung und gehen auch davon aus, dass wir insbesondere im zweiten Halbjahr auf der Umsatzdynamik eine weitere graduelle Verbesserung sehen. Gehen wir nun zu Osteuropa, dieses Segment exkludiert bei uns Russland. Hier haben wir ein starkes flächenbereinigtes Wachstum von knapp 7%. Da haben wir eine positive Entwicklung in der Mehrheit der Länder. Insbesondere sind wiederum hervorzuheben das Traderwachstum in Rumänien, aber auch das starke Wachstum im Hospitality-Bereich in der Türkei. Aufgrund negativer Währungseffekte, insbesondere in der Türkei, ist allerdings der Gesamtumsatz am Ende dann hier nur um 2,4% gestiegen. Das EBITDA ist leicht gesunken, aber in der Nähe des Vorjahresniveaus bei 42 Millionen Euro. Kommen wir nun zu Asien. Hier haben wir auch wiederum ein gutes Wachstum von 3,6%. Alle Länder in Asien tragen entsprechend dazu bei. Insbesondere profitieren wir dort von einem sehr guten Geschäft in China, aber auch von einer guten Umsatzperformance, die wir in Indien sehen. Und damit ist das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr hier auch weitestgehend unverändert. Bezüglich der Immobilientransaktion in Bangalore, Indien, hatte ich vorhin erwähnt, dass das eine wichtige Unterstützung auch das EBITDA inklusive Immobilien für das asiatische Segment entsprechend ist. Das EBITDA im sonstigen Segment ist leicht zurückgegangen, das insbesondere aufgrund unserer Zukunftsinvestitionen auf der Digitalisierungs- und IT-Seite. Hier ist insbesondere unser M-Shop Bestellplattform für Belieferung sowohl im Horeca-Bereich als auch bei den Tradern entsprechend hervorzuheben. Wenn wir nun zur Überleitung zum EPS kommen, hier sehen wir, dass die Abschreibungen sich leicht erhöht haben und damit ein geringeres EBIT als im Vorjahr erzielt wurde. Das Finanzergebnis vor allem durch bessere Refinanzierungskonditionen hat sich hier verbessert. Ebenfalls die Steuerquote, die mit 38% im Rahmen unserer Gesamtjahreserwartung von 37-39% liegt. Und schlussendlich haben wir dann ein EPS aus den fortgeführten Aktivitäten um 3 Euro Cent entsprechend verbessern können. Durch die fortgeschrittenen Verhandlungen, die Olaf Koch zum Verkauf des SB-Warenhausgeschäftes erwähnte, haben wir hier die Wertminderung von 385 Millionen Euro auf die nicht fortgeführten Aktivitäten vorgenommen. Diese sind absolut non-cash und ein buchhalterischer Effekt diesbezüglich. Das EPS aus nicht fortgeführten Aktivitäten geht dennoch dadurch auf minus 1,17 Euro herunter. Und das sieht man dann auch im berichteten EPS, was sich einschließlich der nicht fortgeführten Aktivitäten bei minus 1,26 Euro abspielt, während das im Vorjahresquartal bei minus 15 Euro Cent gewesen war. Und hier ist insbesondere das Realgeschäft stark beeinflusst, sowohl durch die Tarifsituation, allerdings insbesondere auch durch das Ostergeschäft, wo die Verschiebung einen besonders hohen Effekt auf das Realergebnis im Q2, allerdings dann im Q3 auch einen positiven Effekt zu erwarten haben lässt. In Summe sehen wir dann das berichtete EPS einschließlich der nicht fortgeführten Aktivitäten vor Wertminderung bei minus 20 Euro Cent, während das 5 Euro Cent unter dem Vorjahr entsprechend liegt. Damit übergebe ich gerne wieder zurück an Olaf Koch für weitere strategische Ausführungen.
Ja, sehr gerne. Und ich würde gerne nochmal einen grundlegenden Aspekt nochmal in Vordergrund rücken, und zwar unsere Fokussierung auf Großhandel geht einher mit einer ganzen Reihe von Parametern, die wir nicht oft genug betonen können. Großhandel heißt natürlich, dass unsere Kunden in der Regel einen deutlich größeren Warenkorb haben, als das im normalen Lebensmitteleinzelhandel der Fall ist. Stand heute kann man sagen, im Schnitt ist im LEH ein Warenkorb bei 23 Euro, im Schnitt bei uns 230 Euro. Das ist sogar in Ländern, in denen wir unsere Großhandelstransformation schon weiter vorangetrieben haben, durchaus eben größer. Da reden wir von ein paar hundert Euro pro Warenkorb. Das heißt, die Produktivität ist deutlich anders, aber auch die Attraktivität, mit dem Kunden in eine echte Beziehung einzutreten, ist sehr, sehr hoch. Es ist nicht nur attraktiv, es ist unsere Pflicht, den Kunden anzusprechen im Laden, im Vertrieb, in der Belieferung und den Kunden noch stärker aufmerksam zu machen, natürlich zu der Relevanz der Metro, aber auch zu allen möglichen Dingen, wie er sein Geschäft verbessern kann. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass jede Kollegin, jeder Kollege Teil des Vertriebs wird. Denn das ist Großhandel. Großhandel heißt, ja, auch wenn ich im Kundenempfang bin oder in der Verräumung oder an der Kasse oder hinter der Theke oder auch in der Verwaltung, wir alle sind Vertrieb, wir alle sind Großhändler. Und das reflektiert sich in 3 exemplarischen Programmen wieder, die ich Ihnen kurz erläutern möchte, die Grundlage sind für dieses Wachstum von 3,2% trotz der Osterverschiebung, die natürlich in der Gastronomie auch eine große Rolle gespielt hat. Fangen wir mit der Türkei an. Letztes Jahr war das Jahr der Eigenmarken, haben Sie wahrscheinlich verfolgt. Wir haben letztes Jahr unsere Eigenmarken komplett neu positioniert, auch eben jetzt mit der klaren Identifikation Metro, also Metro Chef zum Beispiel. Und das Team in der Türkei hat das zum Anlass genommen, die Eigenmarken komplett neu aufzuladen und in der Türkei dann auch nochmal zu regionalisieren, weil dort eben die Esskultur und die Gastronomiekultur sehr variiert, je nach Region. Das hat man getan, um noch attraktiver für die entsprechenden Restaurateure zu sein, aber hat das gleich auf eine inklusive Art gemacht, indem die Restaurateure bei der Gestaltung dieser Sortimente und dann aber auch bei der Interpretation dieser Sortimente für die jeweiligen Speisekarten mitgewirkt haben. Das hat dazu geführt, dass wir eine signifikante Bewegung erzeugt haben in der Türkei von Gastronomen, die auf diese Impulse eingegangen sind und Stand heute in einer ganz anderen Geschäftsbeziehung eingetreten sind mit Metro Türkei als jemals zuvor. Und das ist ein wesentlicher Wachstumstreiber gewesen in den ersten 6 Monaten. In Frankreich, und Frankreich ist wohl bekannt als eins der führenden Länder in unserem Portfolio für Großhandel, ist die Mannschaft schon seit jeher darum bemüht, dass jede Kollegin, jeder Kollege Teil der Vertriebsstruktur wird. Und das Motto, nach dem Metro Frankreich arbeitet, nennt sich Brigade. Einige von Ihnen werden wissen, Brigade ist auch die Bezeichnung der Mannschaft in der Küche in Frankreich. Also das ganze Team rund um den Chef, den Sous-Chef und alle, die da mitwirken, nennt man Brigade. Und die arbeiten als eingeschworene Mannschaft zusammen, um die Kunden zu begeistern, glücklich zu machen und sie mit bester Ware zu versorgen. Das ist der gleiche Ansatz, den wir im Laden anstreben. Und pro Laden in Frankreich haben wir ganz klar definierte Zielgruppen. Das kann das traditionelle französische Restaurant sein, das kann der Japaner sein, das kann ein American-Style-Steakhouse sein. Pro Laden haben wir klar definierte Zielgruppen. Und im Laden selber hat Metro Frankreich jetzt das so interpretiert, dass man auf einer freiwilligen Basis sagen kann, für eine der Zielgruppen möchte ich mich engagieren, egal in welcher Abteilung ich bin. Und diese Teams setzen sich täglich zusammen und fragen sich, wie gut sind wir für die Zielgruppe? Welche Produkte fehlen? Haben wir die Produkte richtig platziert? Haben wir die Produkte richtig erklärt? Ist vielleicht auch Wissenstransfer notwendig? All diese Dinge führen dazu, dass alle Sinne geschärft werden, sich permanent zu verbessern. Es gibt im Grunde genommen in unserem Geschäft keinen Moment der Pause, wo er sagen kann, wir haben es jetzt geschafft, wir sind durch, sondern wir werden daran gemessen, wie schnell reagieren wir auf die Marktbedingungen, wie schnell identifizieren wir neue Trends und Innovationen, aber vor allen Dingen, wie schnell setzen wir sie zum Vorteil des Kunden um. Und das ist das proaktive Verkaufen, was damit einhergeht, denn alle auf der Fläche in Metro Frankreich sind nicht nur gebeten, sondern sind angehalten, den direkten Dialog zum Kunden zu suchen, wenn er bei uns im Store ist. Und das erklärt Ihnen auch, warum wir trotz der Tatsache, dass wir heute schon einer der führenden Großhändler, wenn nicht sogar der führende Großhändler in Frankreich sind, wir nicht aufhören zu wachsen, weil uns permanent was Neues auffällt, was wir verbessern können. Ähnlich in Spanien, das fasse ich jetzt ein bisschen kürzer. Sie wissen, dass wir den Net Promoter Score eingeführt haben. Net Promoter Score ist praktisch die Abfrage der Kundenzufriedenheit mit sehr konkreten Hinweisen, was ist gut, was ist nicht gut, was ist schlecht. Und das wird am Beispiel von Makro Spanien sehr deutlich, wie hoch das auch in der Prioritätenliste der Geschäftsführung ist. Die Geschäftsführung von Makro Spanien ist auf nationaler Tour. Das heißt, die gehen in jeden Laden, diskutieren mit allen Teams regelmäßig, was sind die Erkenntnisse, wo sind Dinge, die wir verbessern müssen. Und das ist die Erklärung, warum wir auch in Spanien ein schönes Wachstum gesehen haben. Gehen wir einen Schritt weiter. Natürlich müssen wir auch darauf achten, dass in einer Zeit, in der die Dinge für die unabhängigen Unternehmer nicht unbedingt leichter werden, die Auflagen der Behörden werden größer, der Verwaltungsaufwand wird größer, es ist ein täglicher Kampf, das eigene Geschäft sauber und effizient und qualitativ anspruchsvoll zu betreiben, da braucht es neue Werkzeuge auch in der Interaktion mit Metro. Das ist M-Shop. M-Shop ist praktisch die Schnittstelle für Sie als Profikunde, um bei uns zu bestellen. Wir haben diese Plattform jetzt in 17 Ländern mittlerweile eingeführt. Es gibt zwei Varianten. Die eine ist mehr für die Gastronomie, die andere ist mehr für den unabhängigen Händler ausgerichtet. Und hat natürlich entsprechend auch unterschiedliche Funktionen. Also bei Gastronomie ein deutlich breiteres Sortiment und auch maßgeschneidert in der Art und Weise, wie man bestellen kann, eben nicht nur pro Einheit, sondern portioniert per Gewicht, pro Stück und natürlich auch entsprechend mit der zeitgleichen Prüfung auf Warenverfügbarkeit. Auf der rechten Seite bei dem Händler ist unser Geschäft ja stark volumenorientiert. Dort haben wir vordefinierte Warenkörbe und Mindestbestellmengen, damit auch dort für den Kunden auf der einen Seite der Einkaufsprozess effizient ist, aber natürlich auch die Economics oder die Wirtschaftlichkeit für die Metro gegeben ist. An dem Wachstum, das wir in der Belieferung haben, was vorher schon dargestellt wurde, wo jetzt 20% vom Umsatz mittlerweile Belieferung machen, erkennt man, dass wir den Job offensichtlich immer besser machen. Anhand der Online-Penetration sieht man, dass wir die Interaktion mit dem Kunden immer weiter modernisieren. Wir haben heute 40% der Bestellungen kommen online rein. Das war im Dezember 2018 noch 30%. Das soll heißen, wir haben hier eine rasante Zunahme Und das erklärt auch, warum wir in der Kundenzufriedenheit weitere Fortschritte machen. Das gelingt uns auch bei den Tradern. Wenn man bei den Tradern sich das anschaut, dann ist das Wachstum sogar noch etwas größer. Und die unabhängigen Händler, vor allem in Osteuropa und in Asien, sind für uns eine absolut strategische Zielgruppe. Ich muss das immer wieder betonen, weil wir gerne auch reduziert werden auf rein Gastronomie. Nein, 21% unseres Umsatzes sind unabhängige Händler. Und die sind für uns wichtig und die werden in der Zukunft noch wichtiger werden. Wir haben in den letzten Jahren gerade in Osteuropa erhebliche Anstrengungen unternommen, um unser Geschäftsmodell von einem mehr oder weniger SB-Warenhaus-Style-Großhandel hin zu einem sehr fokussierten Großhandel zu bewegen. Und Rumänien ist da sicherlich das Musterbeispiel, fast schon die Blaupause. Wir haben auf der einen Seite eine neue Preisstrategie eingeführt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch vollkommen neue Arten der Warenpräsentation wiederentdeckt. Die sind nicht radikal neu. Die waren einfach nur nicht mehr en vogue bei Metro. Und das ist die Vermarktung von Massenware. Wenn wir einem unabhängigen Händler Ware verkaufen, dann idealerweise zu einem Top-Preis in einer Top-Quantität. Das können Sie nicht, wenn Sie Einzeleinheiten im Regal verräumen, sondern das geht idealerweise über Paletten. Wir haben die Anzahl der Paletten um das 7-fache gesteigert in den letzten Jahren. Von 100 Paletten auf jetzt Größenordnung 700 Paletten. Die führen zu zwei Effekten. Auf der einen Seite ist der Kunde deutlich aufmerksamer. Er ist viel affiner. Massenpräsentation spricht den Kunden an. Die Servicekosten auf unserer Seite sind nur noch ein Bruchteil, weil es gibt praktisch keine Verräumung. Sie reißen die Palette auf, verkaufen sie ab und bringen die nächste Palette rein. Auch das ist ein Thema, das nicht nur für den Kunden gut ist, sondern auch für unsere Partner in der Industrie. Denn die Volumen sind rasant angestiegen. Die Verarbeitung dieser Volumen ist auch für die Industrie einfacher, also ist auch unsere Kooperation mit den Herstellern auf einem total anderen Niveau. Aber da hört es nicht auf. Rumänien bedient natürlich gerade zum Beispiel in einer Stadt wie Bukarest auch Gastronomiekunden. Wie kann ich sicherstellen, dass die sich nicht über den Weg laufen und sich gegenseitig noch dabei stören, wenn sie einkaufen? Nein, indem ich die Kundenlaufwege so optimiere, dass der Trader seinen Weg geht und der Gastronom den anderen Weg geht. All das sind Details, aber es soll Ihnen deutlich machen, wir sind nie zufrieden. Die permanente Unzufriedenheit wird unsere Motivation sein, unser Geschäft weiterzutreiben und neue Dinge zu entdecken. Das ist auch in Indien der Fall, wo wir heute schon sagen können, wir sind ein anerkannter Partner für die kleinen Händler, die Kiranas, die ja den Löwenanteil des Handels ausmachen in Indien. 95% des Handels wird in Indien von Kiranas betrieben. Das sind 12 Millionen Unternehmer. Heutzutage wird moderner Handel häufig als Gegner der Kiranas gesehen. Metro wird als Partner der Kiranas gesehen. Warum? Weil wir nachweislich diesen kleinen Unternehmern schon geholfen haben und jetzt noch mehr helfen werden. Mit einem Piloten, der nennt sich Smart Kirana. Sie können das im Grunde genommen ganz einfach applizieren wie Hospitality Digital, nur jetzt für Kiranas. Also wir geben dem Kunden eine ganze Reihe von digitalen Lösungen, inklusive einer Kasse, einer Bestellapplikation, Warenwirtschaftswerkzeuge. Und auf der anderen Seite geben wir ihm Know-how. Wir beraten ihn, wie er seinen Laden modernisieren kann. Häufig sind diese Läden ja immer noch thekenbasierte Geschäfte. Das heißt, der Unternehmer verkauft über die Theke, der Kunde kommt gar nicht in den Laden rein. Das führt natürlich dazu, dass per se schon der limitierende Faktor die Theke ist und das Personal hinter der Theke. Smart Kirana heißt, wir machen den Laden auf, Theke kommt weg, es wird ein normaler Kioskbetrieb mehr oder weniger, aber in der modernen Interpretation. Wir helfen im Ladenbau, wir helfen bei der Sortimentsbildung, wir helfen halt auch bei den digitalen Dingen. Die ersten Erkenntnisse, die wir haben, sind sehr erfreulich und geben uns Anlass zu großer Zuversicht, dass wir hiermit unsere Position in Indien noch weiter ausbauen können. Und zu guter Letzt Polen. Polen war für uns eines der ersten Länder, in dem wir dieses Thema Wissenstransfer nicht nur in der Gastronomie, Horeca, sondern auch im Trader-Bereich appliziert haben. Dort gibt es ein systematisches Schulungsprogramm für alle Kolleginnen und Kollegen im Verkauf, in dem wir systematisch eben diese Verkaufskompetenz, die Vertriebskompetenz weiter ausbauen. Dort gibt es mittlerweile sogar Auszeichnungen, die die Kolleginnen und Kollegen ergattern können, auch verbunden mit finanziellen Anreizsystemen. Das ist ein wesentlicher Faktor, warum uns der Turnaround in Polen gelungen ist und wir in den letzten Jahren nachhaltig wachsen konnten. Also alles in allem ganz klare Indikatoren dafür, dass die Beschleunigung in unserem Geschäft eindeutig und nachhaltig ist. Und das gibt uns eben halt auch den Anlass dazu zu sagen, wir bestätigen heute unsere Prognose, sowohl was die Umsatzwachstumskennzahlen angeht, auf absoluter Ebene und auf flächenbereinigter Ebene und auch was die Ergebnisentwicklung angeht. Hier haben wir ja gesagt, dass das EBITDA ohne Beiträge aus Immobilientransaktionen leicht unter dem Vorjahr sein wird, -2 bis -6%. Das werden wir heute ganz klar bestätigen, weil wir auch mit Zuversicht aus dem ersten Halbjahr herausgehen können und so gesehen auch die strategische Intensivierung auf den Großhandel mit aller Vehemenz und aller Leidenschaft fortsetzen werden. Damit kann ich meine einleitenden Worte hier zum Halbjahresbericht schließen und wir stehen jetzt gerne für Fragen zur Verantwortung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie jetzt bitte Stern und 1. Ein Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage stellt Koch Frickenhaus von FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Herr Koch, mich interessiert, wie viel haben Sie insgesamt auf Real abgeschrieben? Lassen Sie mich nicht selber rechnen müssen, sondern sagen Sie uns das. Und dann zum Zweiten, Sie sagten, dass Ihr Verhandlungspartner ein Konzept zur Neuausrichtung vorgelegt hat, das am besten gepasst hat. Mit welchem Handelspartner außer jetzt Metro, wird der zusammenarbeiten und können Sie schon mal ein bisschen mehr noch zum Konzept sagen? Dann als Drittes, wie gestaltet sich Ihre Partnersuche in China? Wie weit sind Sie da? Danke.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Zu der Abwertung, die Zahl, das waren 385 Millionen auf Buchwerte, also die wir bilanziell verarbeitet haben. Wie Herr Bayer sagte, alle nicht cash-relevant. Also da gibt es keine.
Ja, das ist klar.
Cash, 385 Millionen. Zu der Frage, wie wird konzeptionell an der weiteren Entwicklung des Geschäftes gearbeitet, kann ich das nochmal verdeutlichen. Wir haben auf der einen Seite eine ganz klare Ausrichtung auf einen Kern und eine Fortführung der Marke Real in die Zukunft. Das basiert auf dem, was das Management-Team in den letzten Jahren erarbeitet hat. Das heißt, das Management-Team ist eben auch Teil der Konzeption und dieser Planung nach vorne. Der Handelspartner in dem Sinne sind wir. Wir sind mit 24,9% weiter ein taktischer Partner, kein strategischer Partner, sondern taktischer Partner für maximal 3 Jahre. Was ich aber auch nochmal betonen will, weil es ist einfach mir wichtig, dass da kein falscher Eindruck entsteht, es wird zu signifikanten Veränderungen kommen, sowohl im Geschäftsmodell als auch in der Kostenstruktur, und sicherlich auch im Netzwerk. Da ist aber heute zu früh, darüber zu reden, denn wir müssen jetzt einfach ganz klar sagen, wir sind jetzt an der Anfangsphase dieser Exklusivität. Die nächsten 12 Wochen werden auch damit verbracht, jetzt die Feinheiten dieser Umsetzung dann auszudiskutieren und dann auch zu vereinbaren.
Ich habe noch eine Rückfrage zu Real. Das war ja nicht die erste Korrektur, die Sie durchgeführt haben auf Real. Mich interessiert die Summe.
Ach so, entschuldigen Sie, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Das können wir auf jeden Fall gleich nachreichen. Wir haben in der Tat zum Jahresabschluss 2017/2018 schon mal eine Wertkorrektur vorgenommen auf den verbliebenen Goodwill und andere Positionen. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht dabei. Sie kriegen die unmittelbar nach dem Anruf.
Okay, ja, danke. Und China?
Ja. Und China will ich auch nochmal betonen, warum wir uns mit der Sache nochmal beschäftigen. Das eine ist, glaube ich, manchmal gar nicht so deutlich, aber wir haben in China wirklich eine Perle. Das Geschäft ist wirklich sehr gut. Es ist erfolgreich, es ist profitabel. Es hat auch in den ersten 6 Monaten uns viel Freude gemacht. Aber es ist eben zum Löwenanteil, zur ganz großen Mehrheit ein Retail-Geschäft. Das heißt, es ist mit dem, was wir uns vorgenommen haben, nicht kongruent, denn wir wollen uns auf den Großhandel konzentrieren. Das ist der Grund, warum wir auch sagen, wir stellen heute die Frage, wie kann man in der aktuellen Konstellation als Metro sich am besten verhalten in den Marktgegebenheiten, die in China natürlich unglaublich schnell sich verändern. Und deswegen haben wir diese Gespräche aufgegriffen. Ich darf sagen, die Anzahl der Interessenten hat uns positiv überrascht. Die Intensität des Engagements auch. Von der Zeitschiene sagen wir, wir gehen jetzt in eine weitere Diskussion mit ausgewählten Gesprächspartnern und ich denke, wir können mehr dazu sagen Richtung Q3, also wenn wir Anfang August berichten, werden wir sicherlich in der Lage sein, mehr Details dazu zu sagen, aber alles in allem eine sehr erfreuliche Entwicklung, sowohl im Geschäft als auch jetzt auf der Transaktionsseite.
Danke.
Die nächste Frage stellt Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich hatte die Zahlen mir rausgesucht. Realfirmenwert wurde um 64 Millionen abgeschrieben zum Jahresende und weitere Sachanlagen um 24 Millionen Euro. Daraus ergab sich nämlich für mich auch die Frage, warum eigentlich weitere Wertberichtigungen bei Metro in der Größenordnung 385 Millionen notwendig werden. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, gehe ich gerne darauf ein. Frau Dauer, wir hatten die Bewertung ja zum Geschäftsjahresende genau mit der Goodwill-Richtigung entsprechend durchgeführt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir den Realverkaufsprozess angestoßen. Die ersten bzw. dann die finalen Non-Binding Offers sind per Ende März entsprechend eingegangen und dann müssen wir aus einer buchhalterischen Perspektive eben genau auf diese Werte abschreiben, die wir im Rahmen einer Transaktion dann erwarten. Ich glaube, die wichtige Nachricht in dem Kontext ist, dass eben der Eintritt in die Exklusivität durchaus eine weitaus höhere Wahrscheinlichkeit eines Transaktionsabschlusses dann reflektiert und die Bewertungsanpassung, die dann eben non-cash erfolgt, ist ein Residuum daraus. Und was auch wichtig ist, nochmal zu unterstreichen, was Herr Koch vorhin gesagt hatte, ist, dass wir einen Wert von circa 500 Millionen Euro als Cash-in in die Bücher der Metro aus der Transaktion entsprechend erwarten, sodass sich damit am Ende ein positiver Cashflow-Effekt auch für die Metro ergeben sollte.
Wie hoch ist der dann ungefähr geschätzt?
Das ist circa 0,5 Milliarden Euro.
Also der positive Cashflow am summa summarum am Ende.
Ja, das ist toll. Genau. Danke.
Super, danke.
Die nächste Frage stellt Richard Weiß von Bloomberg News. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Dankeschön. Ich habe auch drei kurze Nachfragen zu Real. Erste ist, wer außer Redos ist Teil des Konsortiums? Zweite wäre, in welchem Umfang plant das Konsortium Investitionen in Real und wie viele der heutigen Märkte glauben Sie werden beispielsweise in 5 Jahren noch Realmärkte sein? Und das dritte ist, Sie sprachen vom Wert, der unterm Strich bleibt beim Verkauf von Real. Daher meine Frage, auf wie viel können denn diese 500 Millionen Euro Erlös, die Sie erwarten, im schlimmsten Fall zusammenschmelzen, falls die Real Opco, an der Sie ja weiterhin ein Viertel halten, die nächsten 3 Jahre Verluste machen sollte? Dankeschön.
Gut, zu dem Konsortium selber müsste das Konsortium sich tatsächlich selber äußern. Wir sind da ganz klar mit denen im Einvernehmen, dass wir uns dazu nicht artikulieren und äußern. Das ist dann eine Frage, die Sie bitte an die Kollegen dort stellen müssten. Was das Investitionsverhalten angeht, klar, es gibt eine Investition sowohl in den Real Estate als auch in den operativen Bereich. Zahlen werden zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht zu beziffern sein. Bitte da auch einfach um Nachsicht. Wir haben eine Exklusivität unterschrieben, noch kein SPA, geschweige denn, dass wir ein Closing haben. Das sind dann Dinge, die mit weiterem Fortschritt der Prozesskette sicherlich dann mal auch artikuliert werden können. Zu Ihrer ganz relevanten Frage, was bleibt unterm Strich übrig? Zum Zeitpunkt des Closings, unter Maßgabe aller Parameter, die wir heute kennen und die heute Grundlage der Exklusivität sind, kommen eben die 500 Millionen in etwa unterm Strich in der Kasse der Metro an. Wir haben für die dann verbleibenden 3 Jahre eine ganz klare Limitierung unseres finanziellen Risikos vereinbart. Und die bewegt sich nicht in einem ungewöhnlichen Bereich. Wir haben bis dato keine Zahl dazu bekannt gegeben. Auch das ist sicherlich etwas, was wir dann mit Abschluss des SPAs dann nennen würden. Aber das ist keine Zahl, die den Wert dort signifikant nach unten zieht. Eher marginal nach unten zieht.
Und wenn ich dazu nur ergänzen darf, aus buchhalterischer Perspektive ist in der aktuellen Erwartung, dass die operative Beteiligung an Real, die 24,9%, dann eben at equity bilanziert werden. Das heißt, im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung der Metro taucht Real dann nicht mehr auf, bis auf die einzige Situation, die eben sagt, etwaige Folgebewertungen, ob sich der Wert erhöht hat oder reduziert hat und eventuell das, was eben Herr Koch sagte, die sehr eingeschränkte und auch limitierte Beteiligung gegebenenfalls an dem einen oder anderen Verlust in sehr eingeschränktem Maße.
Da haben Sie noch die Frage gestellt zu der Anzahl der Märkte. Das ist in der Tat auch heute nicht möglich, aber klar, es ist eindeutig, dass die Anzahl der Märkte sich verändern wird. Ich hatte es auch vorher gesagt, das wäre auch unter weiter Eigentümerschaft der Metro AG ein Thema gewesen. Und den Prozess, den müssen wir jetzt sachlich und vernünftig angehen. Ich kann also heute keine Zahl Ihnen da nennen. Was wir ganz klar sagen können, sind zwei Dinge. Und das war für uns auch mitentscheidend, auf das von Redus geführte Konsortium letztendlich zurückzugreifen. Wir haben es dort mit einem absoluten Profi zu tun, was Standortentwicklung und Handelsexpertise angeht. Es ist auf der anderen Seite auch ganz klar, dass die Aufmerksamkeit zu den kartellrechtlich relevanten Aspekten dort sehr hoch ist. Und das ist natürlich für die Durchführung einer solchen Transaktion im deutschen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt von entscheidender Bedeutung. Und das wissen wir sehr zu schätzen und das ist auch die Grundlage für diese kooperative Herangehensweise. Und das Dritte ist, dass dort eine ganz klare und eine verbindliche Aussage da ist, mit den Sachverhalten sehr verantwortungsvoll umzugehen und auch mit der Belegschaft verantwortungsvoll umzugehen. Da verweise ich einfach auch auf die Pressemitteilung von gestern, in der das ja auch nochmal ganz klar dargestellt wurde. Und das sind alles Aspekte, die auch uns letztendlich motiviert haben, zum jetzigen Zeitpunkt in eine exklusive Diskussion mit dem von Redus geführten Konsortium einzusteigen.
Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Matthias Inveradi von Reuters. Bitte schön.
Schönen guten Morgen in die Runde. Noch ein anderes Thema abseits von Real. Ich würde mal interessieren, wann werden Sie denn in Russland wieder Umsatzwachstum schreiben? Wird das noch in diesem Geschäftsjahr erfolgen?
Das ist in der Tat eine wichtige Frage. Natürlich haben wir uns da interne Ziele gesetzt. Ich denke, wir haben das primäre Ziel war, den Volumenanstieg zu erreichen. Das heißt, dass wir im Warendurchsatz unser Handelsgeschäft wieder dynamisieren können. Das gelingt uns jeden Monat besser. Die Marktbedingungen werden nicht jeden Monat besser, muss man klar sagen. Ich denke, dass die Konsumstimmung und die verfügbaren Einkommen für Lebensmitteleinkäufe weiterhin unter Druck sind. Das ist auch sicherlich keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung, warum unsere Like-for-Like-Entwicklung noch nicht auf dem Niveau ist, das wir uns selber natürlich vornehmen. Und wir wollen ins Wachstum wieder einsteigen. Ich glaube, ich wäre nicht gut beraten, Herr Emmeradi, wenn ich jetzt sagen würde, das ist das Quartal, bei dem wir dann Like-for-Like wieder positiv sind. Was man aber sehen kann, ist, wenn man die rollierende Entwicklung sich anschaut der letzten Quartale, dann geht der Trend eindeutig in Richtung der schwarzen Null. Ob das in zwei Quartalen oder in drei Quartalen sein wird, mag ich Ihnen heute nicht sagen. Ich kann aber sagen, wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt, denn die wesentlichen Voraussetzungen, die das Geschäft erfordern, um wieder in Marktanteilsanstieg zu kommen, die sehen wir heute schon gegeben. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite aber auch ehrlich genug zu sagen, wir müssen da nochmal eine Stufe intensiver durchsteuern, sowohl im Warenbereich als auch im Store-Bereich als auch im Vertriebsbereich. Das heißt, die Aufgabe erfordert alle unsere Aufmerksamkeit und alle Kräfte in Russland.
Alles klar, vielen Dank.
Die nächste Frage stellt Maximilian Plück von Rheinische Post. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mich würde noch mal was zum Thema Real interessieren. Welche Signale, Herr Koch, haben Sie denn aus der Arbeitnehmerschaft? Also wie zuversichtlich sind Sie, dass die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat Ihren Plänen zustimmen werden?
Dazu würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, die grundlegende Haltung ist immer davon geprägt natürlich, gibt es ein Kontinuum und dort, wo es dann kein Kontinuum gibt, wie wird mit den Menschen umgegangen? Das sind die zwei ganz wesentlichen Faktoren. Ich darf sagen, ich pflege eine regelmäßige und durchaus intensive Kommunikation mit den Arbeitnehmervertretern. Insofern habe ich auch eine gute Ausgangslage bei der weiteren Diskussion, wie es für Real dann nach vorne geht. Insofern, wenn die Frage dahin zielt, glaube ich, dass wir da eine kritische Situation haben oder eine kontroverse Situation, dann sage ich, Stand heute nicht. Aber natürlich werden wir den Dialog jetzt fortsetzen und so transparent wie möglich auch gestalten, sodass es dort keine Situation gibt, bei denen die Leute das Gefühl haben, sie wissen nicht, was passiert.
Okay, vielen Dank.
Die nächste Frage stellt Michael Kleskin von Süddeutsche Zeitung. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Anknüpfend an die Frage meines Vorgängers, Vorredners, der Betriebsrat hat sich ja nun relativ klar gegen einen Immobilieninvestor ausgesprochen, hätte lieber jemand aus dem Einzelhandelsbereich gehabt, auch wenn das kapitalrechtliche Schwierigkeiten aufgeworfen hätte. Kommt es jetzt zu der von Arbeitnehmern und Betriebsrat gefürchteten Zerschlagung, Herr Koch?
Also im Grundsatz ist es natürlich so, dass wir einen Investor haben, der natürlich mit einem Real Estate Background kommt, aber mit einer Herangehensweise auch an das operative Geschäft. Das ist ja eine Investition ins Ganze, eben nicht nur in die Immobilien. Und die Vorgehensweise im Sinne von, es gibt ein Continuum für die Marke Real, die jetzt noch auszugestalten ist. Und auf der anderen Seite die Herangehensweise an die notwendigen Veränderungen, darf ich glaube ich so sagen, stößt jetzt nicht auf einen Widerspruch im Sinne von, das ist kontrovers gesehen oder gar negativ. Das kann ich nicht bestätigen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Klar.
Können Sie uns auch, da bitte ich Sie, mich jetzt nicht an Redos zu verweisen, weil Sie sich ja in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht äußern werden, aber ich nehme mal an, dass Sie in den internen Gesprächen darüber Klarheit sich verschafft haben. Sind die in Kontakt mit verschiedenen Einzelhändlern Deutschlands, die Rede ist von Edeka, ist Edeka an kleineren Realmärkten interessiert? Ist Kaufland jetzt aus dem Spiel oder können die nochmal sozusagen über Redos zurückkommen und Märkte bekommen, werden dann Pakete geschnürt, wird über einzelne Standorte ein Bieteverfahren eröffnet? Können Sie uns ein bisschen Einblick darin geben?
Also was ich sagen kann, ist, was ich vorher schon mal eingangs deutlich gemacht habe, dass die Herangehensweise bei diesem Thema natürlich sensibel ist, auch aufgrund der kartellrechtlichen Situation, dass wir da das Einvernehmen haben, auch mit dem von Redos geführten Konsortium, dass wir da vernünftig mit umgehen müssen. Die Ausgestaltung möglicher Abgaben ist jetzt Teil der Diskussion in den kommenden 12 Wochen. Nach meinem Kenntnisstand, der mir vorliegenden Daten, gibt es keine vordefinierten klaren Regelungen oder Absprachen. Insofern wird das jetzt ergebnisoffen angegangen. Und ich würde auch heute in keinster Weise sagen, dass dabei irgendeiner komplett außen vor ist. Würde ich heute so nicht sehen können, weil in der Tat das jetzt einfach auch ergebnisoffen ist. Was in der Tat richtig ist, Herr Klaskin, ist, dass natürlich viele Handelsunternehmen sich geäußert haben in den vergangenen Wochen, dass sie für Teilumfänge durchaus großes Interesse haben. Das würde ich jetzt nicht als negatives Zeichen werten für die anstehende Aufgabe. Aber ich würde aus dem heutigen Kenntnisstand, und da sage ich einfach, bei allem, was mir vorliegt und bei allem, was ich an Diskussionen mitverfolgt habe, gibt es keine Vorabsprachen und damit auch keine vordefinierten Portfolien.
Okay, danke.
Sofern es weitere Fragen gibt, drücken Sie bitte Stern gefolgt von 1. Frau Ludowig, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Entschuldigung, wir haben eine Frage von Frau Becker von der Börsenzeitung.
Ja, hallo in die Runde. Ich muss noch mal einen Versuch starten. Sie sprachen, Herr Koch, vorhin davon, dass Redos auf den Kern das Geschäft zurückschmelzen wird, das dann weitergeführt wird. Können Sie uns wenigstens mal ganz grob einen Hinweis geben, wenn Sie 279 Standorte haben? Was ist der Kern? Ist der Kern 50, ist der Kern 100 oder ist der Kern eher 200? Standorte.
Ja, jede Zahl, die ich jetzt da nennen würde, Frau Becker, wäre falsch. Denn es ist wirklich so, wir haben uns vorgenommen, genau diese Fragen jetzt auch aufzugreifen in den kommenden Wochen. Aber ich will nicht verhehlen, es wird zu Abgaben kommen. Das ist auch wirtschaftlich vernünftig. Man muss sich einfach nur die G&V von Real anschauen und dann weiß man, dass es jetzt zu strukturellen Anpassungen kommen muss. Aber ich kann keine Zahlen nennen, weil ich der Meinung bin, und das ist, glaube ich, auch nicht kontrovers im Team, auch nicht mit unserem Partner, dass wir jetzt erstmal Prüfungen vornehmen müssen, und zwar an mehreren Stellen. Einmal, was den Finanzplan angeht für die absehbare Zukunft, was die Performance der einzelnen Standorte angeht, was die Stellhebel angeht, deren Performance zu verbessern, welche wirtschaftlichen Faktoren dabei eine Rolle spielen und dann natürlich gegenüberstellen, wie ist die Bedarfssituation im deutschen Markt für Standorte und unter Abwägung aller Faktoren dann zu der vernünftigen Antwort und der tragfähigen Lösung zu kommen. Ich kann Ihnen da heute wirklich beim besten Willen, es ist nicht, dass ich das böswillig nicht beantworte, Frau Becker, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, weil es Teil der jetzt anstehenden Aufgabe ist.
Die nächste Frage stellt Michael Kleskin von Süddeutsche Zeitung. Bitte schön.
Herr Koch, der Aktienkurs ist ziemlich zurückgegangen. Hatten Sie damit gerechnet? Nun ist ja eigentlich ein wichtiger Schritt erfolgt, nämlich der Verkauf der Realmärkte, auf den Sie lange Zeit hingearbeitet haben. Die Finanzmärkte haben da eher negativ drauf reagiert. Oder liegt das an den von Ihnen eben präsentierten Zahlen?
Also ich würde es momentan weder an den Zahlen festmachen noch an der Transaktion. Ich habe den Kursverlauf gesehen. Wir haben natürlich eine Volatilität in den Märkten zurzeit, die ist relativ groß. Jetzt sage ich aber auch klar, wir sollten, und das ist auch meine Herangehensweise, wir sollten bei der Ankündigung einer Unterzeichnung einer Exklusivität noch nicht davon ausgehen, dass ich eine positive Reaktion im Markt habe, weil ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben. Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben. Das passiert jetzt in den nächsten 12 Wochen. Ich bin davon überzeugt, dass die Parameter der Transaktion sehr attraktiv sind und gut sind, auch dann für die Zukunft des Unternehmens. Und deswegen gehen wir ehrlicherweise nur von einer positiven Marktreaktion dann aus, wenn die Transaktion unterzeichnet und besiegelt ist. Und das ist dann frühestens im Sommer der Fall.
Hatten Sie eigentlich zum Schluss nochmal Kontakt zu Herrn Kretinski?
Zum Schluss meinen Sie jetzt in jüngerer Vergangenheit?
Also in jüngerer Vergangenheit, ja.
Nein, nein.
Und warum haben Sie die Transaktion jetzt zum Schluss nicht mehr als Chefsache verfolgt, sondern an Herrn Neuss delegiert?
Ich weiß nicht, wie Sie zu der Interpretation kommen.
Dann an Herrn Neuss. Zeitung.
Okay. Also, das Herr Neuss in dem Projekt aktiv tätig war und es unterstützt hat, stimmt. Das Thema Real war, ist und bleibt Chefsache und beschäftigt meine Kollegin im Vorstand und ganz persönlich mich tatsächlich täglich. Also das ist nichts, was ich einfach mal wegdelegieren kann und wegdelegieren will, weil es eine große Aufgabe ist, die auch von entscheidender Bedeutung ist. Insofern kann ich das korrigieren. Das ist nicht wegdelegiert, das war, ist und bleibt Chefsache.
Gut, danke.
Frau Ludowig, es liegen keine weiteren Fragen vor.
Dann vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Wenn es im Nachgang noch Fragen oder Klärungsbedarf gibt, wissen Sie, wie Sie uns erreichen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald. Tschüss.